Wohlstand für alle.
Literatur. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang.
Hallo Ole. Heute sprechen wir über das Café am Rande der Welt, eine Erzählung über den Sinn des Lebens von John Strelecki, erschienen bei DTV, übersetzt von Bettina Lemke. Ein Buch, das in 40 Sprachen übersetzt wurde, das ein Weltbestseller ist, das bis heute sich immer noch verkauft, viele Menschen bewegt, ihnen die Herzen öffnet, den Kopf weit macht. Ob es uns auch so gehen wird, ich bin da mir nicht so ganz sicher. Aber sag uns doch vielleicht mal, wer ist dieser John Strelecki?
Ja, zuallererst ein umtriebiger Autor und Unternehmer, denn er hat diesen Bestseller hier geschrieben, diesen großen philosophischen Bestseller, und es kam wahnsinnig gut an. Du hast es schon gesagt, es wurde zum Weltbestseller. Man kommt ja auch gar nicht drum herum. Also ich glaube, jeder hat das gesehen. Ja, also wenn man in eine Buchhandlung geht, man kommt nicht umhin, sofort dieses Buch zu sehen. Gerade in den Bahnhofsbuchhandlungen steht es immer rum. Es ist eigentlich auch auf den Bestsellerlisten permanent zu finden. Also es ist wirklich ein Longseller. Und es ist aber auch nicht der einzige Longseller von ihm. Er hat noch ein paar mehr Bände geschrieben. Ja, das wurde recht erfolgreich. Und ich trage hier einfach mal vor, weil das so schöne Titel sind, die einem auch noch mal zeigen, wie viel Inspiration man sich darüber hinaus über diesen Band holen kann. Und zwar die weiteren Bände heißen The Big Five for Life, was wirklich zählt im Leben. Das Leben gestalten mit den Big Five for Life. Safari des Lebens. Wiedersehen im Café am Rande der Welt. Auszeit im Café am Rande der Welt. Überraschung im Café am Rande der Welt. Wenn du Orangen willst, such nicht im Blaubeerfeld. Ist wirklich unmöglich, das vorzutragen.
Ja, praktische Tipps.
Ja, es wird noch besser. Was nützt der schönste Ausblick, wenn du nicht aus dem Fenster schaust?
Sehr richtig, ja.
Folge dem Rat deines Herzens und du wirst bei dir selbst ankommen. Und was ich gelernt habe. Ja, das sind die Titel, die dieser Mann bislang bei DTV veröffentlicht hat. Und ich glaube, mittlerweile sind sogar noch mehr erschienen, die jetzt nicht hier vorne direkt im Klappentext drin stehen. Außerdem ist er Seminarist. Ja, also er gibt Seminare, in denen er diese tiefen Lebensweisheiten verkauft. Und ich glaube, wir können es schon mal vorneweg sagen, er hat es geschafft, eigentlich wie so ein Komm in die Gruppe Bitcoin Bro, hat es geschafft, Leute zu ideologisieren mit Binsenweisheiten, die aufgeblasen werden auf Buchlänge. Damit hat er es geschafft, Seminare zu füllen und stinkreich zu werden.
Ja, Gratulation dazu. Wir werden uns jetzt mit dem ersten Erfolg beschäftigen, also mit Das Café am Rande der Welt, 2003 erschienen. Darin ist ein Immobilienmakler eigentlich auf dem Weg, um ein bisschen Urlaub zu machen. Er steht aber im Stau, es geht nicht voran. Er entschließt sich, eine ganz andere Route zu nehmen, weiß aber dann nicht mehr, wo fährt er hier eigentlich her? Ist er schon am Ende der Welt angelangt? John heißt dieser Protagonist, der dann in einem Café plötzlich strandet. Und zwar ist das das besagte Café am Rande der Welt. Dieses hat einen Inhaber Mike und eine Kellnerin namens Casey. Und Casey kümmert sich um diesen dort gestrandeten John und legt ihm nicht nur eine Speisekarte vor, auf der die einzelnen Gerichte stehen, sondern dort stehen auch drei Fragen, die sich an ihn direkt richten und die nach dem Sinn des Lebens im Weiteren dann fragen und danach fragen, warum er hier ist, was er für Ziele hat. Wir werden auf diese Fragen noch eingehen. Und so entrollt sich ein interessanter Abend für John oder ein ganzer Tag, und er bleibt auch eine Nacht, und er unterhält sich dort mit Casey und Mike, und dann kommt auch noch ein weiterer Gast hinzu, über das, was eigentlich im Leben zählt. Und eine Pointe ist, dass natürlich nicht einfach nur der ständige Wahnsinn des Alltags zählt, sondern es gibt auch wichtige andere Dinge im Leben, und die entdeckt dieser Protagonist bei diesen etwas schrulligen Figuren im Café am Rande der Welt. Und das ist eigentlich der Plot. Und wenn man das liest, dann finde ich erst einmal erstaunlich, dass das ja keinerlei literarische Qualität aufweist, sondern in einer ganz naiven Sprache verfasst ist, so dass man zunächst einmal den Eindruck hat, es handelt sich um die Imitation von märchenhafter Literatur, aber weder gelingt das Märchenhafte, noch gelingt es, einen literarischen Gehalt herzustellen, sondern wir haben es eigentlich mit einem Werk zu tun, das mit ja, einem sehr, sehr unterkomplexen Satzbau unterkomplexe Gedanken verbindet. Aber das ist das Besondere, deswegen könnte man vielleicht auch sagen, haben wir es hier eher mit einer Novelle zu tun. Es gibt diese unerhörte Begebenheit. Normalerweise ist es ja so, man gerät in einen Stau, fährt vielleicht ab, fährt eine kleine Umleitung, kommt dann wieder auf die Autobahn und ist wieder auf der Bahn des Alltäglichen angekommen. Und hier aber gibt es diese Abzweigung, die irgendwo hinführt, nämlich in dieses merkwürdige Café am Rande der Welt. Und diese Novellen Struktur ist zunächst einmal das, was also das Novum überhaupt ist mit diesem Text, denn es ist ja nicht so, dass das der erste Text ist, der davon erzählt, dass Geschäftsleute auf irgendwas treffen, was ihnen verdeutlicht, dass es noch andere Dinge im Leben gibt, außer Geld zu verdienen. Aber durch diese unerhörte Begebenheit bekommt der Text so etwas Besonderes und hat sich auch deshalb, glaube ich, weltweit so wahnsinnig gut verkauft. Also der Pitch ist nicht ganz schlecht.
Ja, wenngleich ich ja doch finde, einerseits kann man jetzt sagen, literarisch ist das schlecht. Aber das stört viele Menschen ja nicht. Die lesen sonst ja auch keine hochtrabende Literatur. Deshalb ist es vielleicht gar nicht so dramatisch, ja, dass man sagt, wenn es eine gute Geschichte wäre, wäre es vielleicht auch gar nicht so schlimm, wenn es dafür nicht so brillant erzählt ist. Was ich ja interessant finde, ist, dass es ja auch keine interessante Geschichte gibt. Also es ist ja wirklich nur so, er kommt in ein Café, er isst sehr viel, ja, also der schnabelt da eine Frühstücksspeise nach der anderen. Und ansonsten macht dieser Mann ja überhaupt nichts, außer sich zu unterhalten über diese wahnsinnig tief bohrenden Fragen, ja, diese wahnsinnig tiefschürfenden Fragen. Und dass sich dieses Buch so gut verkauft, ist doch sehr bemerkenswert. Und was vielleicht funktioniert, das muss man ihm zugestehen, ist, dass es eine sehr einfache Struktur hat. Ne? Also man hat so eine kleine, ich sag mal, intellektuelle Reise, dass man eigentlich so ein sehr großes Menschheitsproblem hat, das direkt am Anfang dieser Erzählung steht, dieser, nennen wir es mal Novelle, wie du gesagt hast. Ja. Und zwar ein sehr großes Problem für viele Menschen besteht ja darin, sie haben keinen Sinn im Leben. Sie wissen nicht, wohin mit sich. Und das ist natürlich auch ein Grund, warum sich viele Menschen dann der Religion beispielsweise zuwenden, denn dort gibt es den höheren Sinn, da gibt es die Autorität, die dem eigenen Leben einen Sinn zuweist, je nachdem welcher Religion und auch welcher Interpretation eines Glaubens man dann letztlich anhängt, gibt es da verschiedenste Begründungen, warum man auf der Welt ist. Ja, also da wird jetzt, sage ich mal, ein Protestant vielleicht auch nochmal ein anderes Verhältnis haben als ein Katholik. Und unter den Protestanten gibt es nochmal ganz viele andere Interpretationen. Aber ab dem Moment, wo man quasi keine Religion hat, die einem sagt, was ist der Sinn des Lebens, steht man eigentlich als Mensch vor dem Nichts. Da ist keine höhere Autorität, da kommt kein Engel mit irgendwelchen Weisheiten, denen man zu folgen hat, sondern man steht dort und hat überhaupt, wenn man so will, kein Telos, ja, also kein endgültiges Ziel, zu dem man hinstrebt, keinen endgültigen Zweck, für den man überhaupt lebt. Und das ist eigentlich der Ausgangspunkt dieses Buches, dass er so in dieses Café kommt und die erste Frage, die dann ja auch mit Abstand am ausgiebigsten diskutiert wird, lautet: Warum bist du hier? Beziehungsweise irgendwann ändert die sich dann in: Warum bin ich hier? Ja, also weil das natürlich so ein magisches Café ist, verändert sich dann auf einmal die Schrift von: Warum bist du hier? Zu: Warum bin ich hier? Und das ist dann das erste Mal im Leben, dass dieser Mensch sich diese Frage stellt, aber er hadert bereits. Also noch bevor er diese Frage liest, bringt er bereits zum Ausdruck, dass er sehr mit seinem Leben und damit, dass da kein größerer Sinn ist, dass er damit hadert. Er schreibt zum Beispiel: Auf dem Gymnasium hatte ich mich auf die Universität vorbereitet. An der Universität bereitete ich mich auf die Arbeitswelt vor. Und seitdem verbrachte ich meine Zeit damit, mich in meiner Firma hochzuarbeiten. Wiederholten all die Menschen, die mich auf diesem Weg geleitet hatten, lediglich das, was einst andere ihnen vorgelebt hatten? Ja, also hier leidet er darunter, dass es quasi keine sinnvolle Begründung für sein Handeln gibt, außer, naja, das haben die Leute vorher halt auch schon so gemacht. Also da merkt man wirklich dieses ewige Problem des Menschen.
Und das ist ein vielleicht nicht ganz ewiges Problem, weil es früher noch die religiöse Bindung gab. Und so haben wir es hier mit einem modernen Subjekt zu tun, das sich also aus dieser transzendentalen Obhut herausbegeben hat, nicht mehr in der Lage ist, dorthin zurückzugehen. Es gibt ja den Versuch immer wieder, das auch an Größeres zu binden, aber das ist dann der Kosmos. Das Buch erscheint 2003, das ist die Hochphase von The Secret, also ein Ratgeber, der den Menschen sagt, du sollst deine Wünsche ans Universum richten und wenn du das nur aufrichtig tust, dann wird das Universum dir antworten. Also das ist so eine New Age Philosophie, die immer wieder sich ein bisschen durchdrückt, aber nicht zu stark, denn es soll nicht ein religiöses Buch sein, sondern es soll vielmehr ein Vademecum sein für alle jene, die sich orientierungslos fühlen. Und natürlich fühlen sich alle Menschen in der Moderne mehr oder weniger orientierungslos und können deshalb eine große Identifikation an den Tag legen mit unserem Protagonisten John. Was jetzt aber erstaunlich ist, ist ja, dass das in einer Phase entsteht, in der wir noch eine unipolare Weltordnung haben und der Kapitalismus super funktioniert. Aber es gibt offenbar super einen Überdruss damit. Für die Reichen super funktioniert. Aha. Also das ist ja vor der Finanzkrise 2003. Ach so, ja. Wir haben da ja noch ähnliche Filme dann auch. Wir haben zum Beispiel Das Streben nach Glück mit Will Smith, der ja auch 2-3 Jahre später entsteht und der auch davon handelt, dass man es schaffen kann. Also da ist der das Aufstiegsversprechen das Entscheidende und das Ziel ist dann, des Telos ist dann, dass man diese tolle Position der Firma bekommt. Aber jetzt haben wir es hier mit einem Protagonisten zu tun, der schon dieses Ziel quasi erreicht hat oder schon ordentlich Karriere gemacht hat und sich fragt, ja, wie viele Stufen muss ich noch nach oben, damit sich so etwas wie Sinn einstellt. Und das ist dann vergleichbar mit einem anderen Film, der auch dann 2005, glaube ich, oder 2006 erscheint, nämlich Ein gutes Jahr mit Russell Crowe. Von 2006 ist der. Kennst du den?
Nein, den kenne ich nicht.
Der handelt von einem Börsenmakler in London, der seine ganzen Untergebenen nur als Laborratten bezeichnet, der so richtig work hard, play hard mäßig drauf ist. Dann erfährt er aber, dass sein Onkel, mit dem er früher als Kind eine innige Beziehung hatte, verstorben ist und der hat ein riesiges Weingut in der Provence hinterlassen. Und jetzt muss dieser Börsenmakler, der eigentlich so viel zu tun hat, leider dorthin, um Testamentseröffnung mitzubekommen. Und wir ahnen schon, wohin das führt. Er verliebt sich wieder so sehr in seine Kindheit und in dieses Landgut, dass er beschließt, aus diesem Börsianerleben auszusteigen und dann in der Provence zu bleiben und dort den guten Rotwein zu trinken. Und das ist also auch noch vor der Finanzkrise. Das heißt, wir sind da an so einem Punkt, wo es für die Reichen eigentlich super läuft, aber es gibt eine ständige bohrende Frage, ist das eigentlich alles sinnvoll? Und in dieser Zeit entsteht genau diese Literatur. Also es ist keine Krisenliteratur. Also ich glaube, eine Kapitalismuskrise hätte eine solche Literatur nicht unbedingt hervorgebracht, denn dann stellt man sich eher Systemfragen. Und hier wird keine Systemfrage gestellt, sondern hier geht es darum, individuell sein Glück zu finden.
Das war nur der Teaser. Im weiteren Verlauf der fast 80-minütigen Episode über das Café am Rande der Welt sprechen wir darüber, warum dieses Buch in Wahrheit ein Ratgeber für Reiche ist, der aber von Millionen Normalverdienern geliebt wird. Wolfgang führt aus, wieso er dieses Buch für eines der gefährlichsten hält, das wir im Podcast bislang gelesen haben, und ich echauffiere mich über das pseudophilosophische Sinnangebot dieses Autors. Wer die ganze Folge hören möchte, der kann das bei Patreon und Steady tun. Die Links stehen wie immer in der Episodenbeschreibung. Vielen Dank für eure Unterstützung.